Der Herr ist auferstanden. Genau. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Tiberio, bin verheiratet, bin 40 Jahre alt und ich darf in dieser Gemeinde als Mitälteste dienen. Das ist für mich ein Riesending. Ich fühle mich geehrt. Ich habe eine Bibelschule gemacht. Mein Papa war die letzten 22 Jahre seines Lebens Pastor, ehrenamtlicher Pastor. Ich durfte ihm viel über die Schulter schauen. Hat viel Spaß gemacht. Hat bis in der letzten Woche seines Lebens gepredigt. Das ist ein Riesenvorbild. Ich hoffe, das ist nicht meine letzte Woche. Ja, genau. Aber die Qualifizierung, da zu stehen und zu predigen, ist nicht, weil man was studiert hat, sondern einfach, weil ich das Wort Gottes liebe und die Wahrheit liebe. Und deswegen stehe ich da. Und ich glaube, als Nachfolger Jesu ist unsere jede Aufgabe, jedem von uns ist die Aufgabe, das Wort weiterzugeben, so wie man es kann und in welchen Gegebenheiten auch immer. Ja, die Osterzeit ist eine Zeit zum Nachdenken, eine Zeit zum Feiern, aber nicht Hasen und bunte Eier, nicht das Aufwachen der Natur, sondern das Kreuz und besonders, wie der Walter gesagt hat, das leere Kreuz. Und ich meine nicht ein Stück Holz, was angebetet werden soll, sondern das, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat oder was sein Kreuz bedeutet. Weil wir in dieser Welt, wir sind umgeben von vielen Symbolen, also ganze Menge. Symbole sind nicht das, was die darstellen, sondern sind einfach nur ein Objekt. Zum Beispiel ein Ehering ist nicht die Ehe, sondern symbolisiert die Ehe. Ein Stoppschild an der Kreuzung ist nur ein Stück Blech. Aber dieses Stück Blech, wenn du ihn beachtest und wenn du weißt, was es bedeutet, kann dein Leben retten. Und ich gehe davon aus, dass es keine Lösung ist. Ich weiß, dass dieser Schild kann mein Leben retten, wenn ich ihn beachte. Es ist keine Lösung, den auf dem Beifahrersitz fest zu gurten und dann einfach gedankenlos über jede gefährliche Kreuzung Vollgas zu fahren. Dieses Stoppschild wird mich nicht benutzen, sondern wenn er an seiner Stelle ist, wenn ich die Bedeutung verstehe und wenn ich mich dementsprechend auch beachte, auch verhalte. Und ich glaube, das so ist es mit dem Kreuz. Ein Stück Holz wird dich nicht retten, aber das, was das Kreuz bedeutet, kann dich retten. Was bedeutet das Kreuz? Den stellvertretenden Tod Jesu an unserer Stelle. Er, der keine Sünde kannte, hat unsere Sünden auf sich geladen und ließ sich aus Liebe zu uns bestrafen. Jesaja 53,4: Doch wahrlich, unsere Krankheiten trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durchbohrt um unsere Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihn und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihn. Als Jesus zu Tode verurteilt wurde, hat Pilatus auf das Verlangen der Priester einen Verbrecher freigelassen. Ist es ein Zufall? Ist es nur einfach so eine nette Geschichte aus der Bibel, die bedeutungslos ist? In Markus Kapitel 15 ab Vers 6, ich zitiere: Nun war es üblich, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen einen Mord begangen hatte. eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich einen Gefangenen zu begnadigen. Soll ich euch den König der Juden losgeben? Fragte Pilatus die Menge. Er wusste, dass die hohen Priester Jesus nur aus Neid ihm ausgeliefert haben. Doch die hohen Priester hetzen die Menge auf, lieber die Freilassung von Barabbas zu fordern. Wenn ich den freilasse, sagte Pilatus, was soll ich dann mit dem tun, den ihr König der Juden nennt? Kreuzigen, schrien sie. Aber warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur noch lauter, kreuzige ihn. Ich glaube, dass jedem von uns hier klar ist, wer Barabbas war. Wir sind Barabbas. Einfach freigelassen, begnadigt. Wir sind nicht viel besser als er. Ein anderer stirbt an unserer Stelle. Und das hat Jesus für uns gemacht. Und diese nette Geschichte ist nicht einfach so da. Es hat Gott durch die Inspiration des Heiligen Geistes so geführt, dass die Geschichte dasteht. Jesus stirbt, ein anderer, ein Verbrecher, wird freigelassen. Ich bin Barabbas. Wenn ich übermütig und leichtsinnig werde und ich schaue mir das Kreuz an, und dann weiß ich, dass diese vertikale Balken die Gerechtigkeit Gottes mich treffen sollte, weil er gerecht ist. Er ist einfach gerecht. Aber diese horizontalen Balken, seine Liebe stellt sich dagegen, stellt sich quer und hindert, dass diese Strafe auf mich kommt. Aus Liebe stellt sich Gott quer. Gott ist und bleibt so vollkommen gerecht, heilig und voller Liebe. Zwei Eigenschaften, Gerechtigkeit Gottes und die Liebe Gottes, die anscheinend nicht zu vereinen sind, am Kreuz treffen sich und die stehen im perfekten Gleichgewicht. Die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes. Gott schummelt nicht, der sagt nicht einfach Sünde, ja, schwamm drüber, ich sehe nichts, doch ich sehe die Sünde. Aber ich habe auch eine Lösung gefunden und das habe ich in meinem Sohn getan. Am Kreuz stehen die Gerechtigkeit Gottes und seine Liebe im perfekten Gleichgewicht. Am Kreuz komme ich zur Vernunft. Am Kreuz verstummt unser Stolz, weil wir nichts vorzuweisen haben. Vor dem Kreuz stehen wir mit leeren Händen da, und zwar jeder von uns. Wir können von dem Kreuz nicht angeben. Wir haben nichts zu geben, nur zu empfangen. Wir haben aber ein leeres Kreuz, weil wir ein leeres Grab haben. Wir haben ein leeres Grab, weil unser Herr Jesus auferstanden ist. Halleluja. Christus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Die Fesseln des Todes konnten ihn nicht festhalten. Und das ist eine riesen, mega, wahnsinnig tolle Nachricht. Und ich habe mich gefragt, warum hat Gott so organisiert, dass die Frauen als Erste entdeckt haben, dass das Grab leer und dass Jesus auferstanden ist? Weil er wollte, dass diese Nachricht blitzschnell verbreitet wird. Halleluja! Kommunikation! Effektive, schnelle und gute Kommunikation. Ja, die Nachricht musste sehr schnell weg. Ich frage mich, was hätten die Männer gemacht? Erstmal nachdenken, analysieren, eine Nacht drüber schlafen, dann vielleicht weitersagen. Prüfen, prüfen, prüfen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die treuesten Anhänger Jesu die Frauen waren. Wo die Männer sich verdrückt haben, wo er gefangen worden ist, wo er dann vor Pilatus und alle anderen stand, die Frauen haben ihn überall gefolgt, selbst an der Kreuzigung, die Frauen waren da. Die Männer sind abgehauen, die haben sich aus dem Staub gemacht, mit Ausnahme von Johannes. Christus ist auferstanden, so wie er versprochen hat. Kein Unfall. Es ist nicht einfach so passiert, hat ihn nicht überrascht. Das war alles vorgedacht, vorbestimmt. Es war kein Unfall. Er hat es immer wieder im Voraus gesagt. Matthäus 16, 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Also wenn wir die Evangelien anschauen, das sagt er immer wieder. Und Petrus sagt, oh, bloß nicht, das darf nicht passieren. Und oft lesen wir, die verstanden nicht, was er damit meint. Aber warum denn? Weil sie falsche Erwartungen von Jesus hatten. Weil sie Jesus nur selektiv zugehört haben, wie wir zum Beispiel. Wir hören nur das, was wir so mögen und lieb haben. Und das behalten wir auch. Aber dass er ab und zu mal erwähnt, ja, ich werde auch sterben, ich werde leiden, das haben sie irgendwie überhört. Sie waren fest überzeugt, dass der Jesus der Anführer ist, der von den Römerhand befreien wird. Ein Held, ein Befreier, und sie werden mit ihm auch Helden sein. Und Jesus versucht ihnen klarzumachen, nicht die Römer sind das wahre Problem, sondern die Herrschaft der Sünde. Die Römer waren zwar brutal, haben sie unterdrückt, aber die Herrschaft der Sünde, das war ein Menschheitsproblem. Das war das wahre Problem, die Herrschaft der Sünde, die die Menschen versklavt. Nicht der Kaiser ist das Problem, übrigens damals Tiberius der Kaiser. Nicht der Kaiser ist das Problem, sondern der Teufel. Nicht das Grab ist das Problem, sondern der ewige Tod, diese vollkommene Trennung, absolute Trennung von Gott. Das ist der ewige Tod. Er ist das Leben, getrennt von ihm. Schlimm, schlimm. Gott ist alles, was gut und schön ist. Wenn wir vor ihm getrennt sind, dann bleibt nichts mehr übrig, was schön und gut ist. Aber seinen Tod und seine Auferstehung als Gottes Sohn werden diese Probleme lösen. Statt das zu kapieren, streiten sich die Jünger, wer der Größte unter ihnen sei und wer rechts und wer links von Jesus sitzen wird. Jesus wurde aber gekreuzigt und die Jünger waren ohnmächtig. So wie wir manchmal vor einem Grab stehen oder vor einem Sarg stehen, wenn jemand, den wir lieb haben, gestorben ist. Wir sind einfach ohnmächtig. Der Tod ist so schlimm. Und in unseren Augen, es ist so endgültig. Man kann nicht sagen, Tod töte am tötesten. Man kann nur sagen, Tod. Das ist so absolut in unseren Ohren. Und die waren ohnmächtig. Jesus war gekreuzigt, gestorben. Und dann steht er wieder auf. Aber die waren noch verwirrter. Und jetzt, was soll das? Ungläubig. In Markus 6, 14 steht, er schalt sie nach seiner Auferstehung. Er hat mit denen geschimpft, weil sie so lange gebraucht haben, um zu verstehen, dass er auferstanden ist. Er ist auferstanden. Und das ist so peinlich. Die verbringen 3 Jahre mit ihm. Die hören immer wieder, dass er auferstehen wird. Und selbst da, wo er aufersteht, die können es nicht fassen. Das ist peinlich. Und sie waren feige. Und dass die Frauen als Erste zum Grab gelaufen sind, das ist noch peinlicher. Und dass sie in einem Zimmer eingesperrt waren, oberpeinlich. Das war oberpeinlich. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Folgendes. Die Männer haben die Wahrheit geschrieben. Die Evangelien geschrieben haben, die haben gesagt, wir stehen zwar als Deppen da, als Feige, aber wir fühlen uns zur Wahrheit verpflichtet, wir schreiben, wie es war. Die Frauen waren die Ersten, die es entdeckt haben, dass das Grab leer ist. Die Frauen waren die Ersten, die dieser Engel begegnet sind. Die Frauen waren die Ersten, die Jesus gesehen haben nach der Auferstehung. Es war einfach so. Jesus ist auferstanden und die Jünger realisieren nur schwer, dass es real ist. Es vergingen Tage, in denen Jesus sich wiederholt gezeigt hat, nach seinem Leiden lebendig, durch viele sichere Kennzeichen und während die 40 Tage redet er mit ihnen über das Reich Gottes. Apostelgeschichte 1,3. Paulus fasst es so zusammen, denn ich habe euch in erster Linie das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift und dass er begraben worden und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er dem Kajaphas erschienen ist, nachher den 12. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von welchen die meisten noch leben, etliche aber entschlafen sind. Er gibt zu, die meisten von den 500 Augenzeugen leben, wo er auf einmal erschienen ist, aber manche sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, hier auf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Fehlgeburt bin oder unzeitige Geburt bin. Was Paulus damit sagen will, es war keine Halluzination. Er hat sich bei den 500 Mann, da waren die Brüder versammelt, und auf einmal hat sich Jesus denen gezeigt. Und der sagt auch Folgendes, die meisten leben noch. Also während Paulus das geschrieben hat, da konntest du als Skeptiker, als Ungläubiger hingehen und sagen, ich will ja mit den Leuten sprechen, die das erlebt haben. Und Paulus sagt, mach das, die meisten leben noch, wo er das geschrieben hat. Ja, das war eine relativ frühe Schrift von Paulus. Die meisten leben noch. Ihr könnt es prüfen. Fragt nach. Und dann zeigt er sich dem Jakobus, und das war der jüngere Bruder Jesu, der selber nicht an Jesus geglaubt hat. Aber was interessant ist, der Paulus erwähnt Jakobus, weil Jakobus wichtig ist. Warum? Er hat nicht an Jesus geglaubt, obwohl er sein älterer Bruder war. Der war der Skeptiker, der hat gesagt, ja, zeige dich in Jerusalem. Und dann wird es dann in Klammern geschrieben, weil seine eigene Familie nicht an ihn geglaubt hat. Ja? Und dann dieser Jakobus, der ein Skeptiker war, der selber nicht an Jesus geglaubt hat, jetzt wird er unter die Gläubigen und unter die Augenzeugen erwähnt, weil er Jesus gesehen hat. Dann zum allerletzt hat er sich auch mehr gezeigt. Und wer war Paulus? Das war der Saulus, so wie vorhin erwähnt worden ist. Saulus, der zu Paulus wurde, war einer der schlimmsten Verfolger der Gemeinde. Der war Zeuge bei der Steinigung von Stephanus. Und der hat die Gemeinde Jesu am schlimmsten verfolgt. Und dann sagt er, ich fühle mich unwürdig. Und mit eigenen Worten, ich fühle mich wie eine unzeitige Geburt. Ich glaube, es gibt schlimmere Worte, aber ich will sie nicht sagen. Und das ist so ein Riesenzeugnis und so ein Riesenbeweis, dass so ein Mensch, der die Christen so gehasst hat, erlebt Jesus, er ist auferstanden, er ist wahr und dann bekehrt er sich. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das war der Grund, warum diese plötzliche und ehrliche Umwandlung der Apostel. Feige waren verzweifelt und auf einmal ist irgendwas passiert. Die waren wie andere Menschen. Von Feiglingen werden sie zu Helden, die öffentlich über Jesus gepredigt haben. Und was sie gepredigt haben? Apostelgeschichte 3, 14 und 15. So haben die gepredigt. Ihr habt aber den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Den hat Gott von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Da haben sie den ganzen Tag gepredigt in Jerusalem, in dieser Umgebung. Und diese Botschaft, ihr habt ihn getötet. Ihr habt lieber einen Mörder freigelassen und den Fürst des Lebens habt ihr gekreuzigt. Und wir sind Zeugen. Wir können bezeugen, dass es wahr ist. Mit dieser Botschaft machen sie sich bestimmt keine Freunde. Sie sind auch verhaftet worden. Denen hat man verboten, Jesu Namen zu predigen oder über die Auferstehung zu predigen. Es ist aber wahr. Was macht man dann? Sagen, es gehört sich mehr Gott zu gehorchen als euch. Die Wahrheit, die muss gesagt werden. Wahrheit über Gefühle. Die haben riskiert, Gefühle zu verletzen, aber die Wahrheit ist so das höchste Gut, da muss man in Kauf nehmen, dass manchmal Gefühle verletzt. Aber das tut gut, im Endeffekt gut. Es ist ein Riesendienst, die Wahrheit zu sagen. Und in dem Fall war die Wahrheit, dass Jesus auferstanden ist. Was hatten sie durch die Verkündigung Jesu Christi zu gewinnen? Oder dass sie die Auferstehung gepredigt haben? Was hatten sie zu gewinnen? Rauswurf aus der Synagoge, die jüdische Gemeinschaft, Ketten, Folter, Gefängnis, Martyrium. Denn das ist das, was die Christen damals und heute noch um Jesu Willen empfangen. Was hatten sie? Wenn jemand irgendwelche Geschichten erzählt, da will er doch nicht dumm dastehen oder der will was davon gewinnen. Der will was davon gewinnen. Aber die hatten nichts zu gewinnen. Im Gegenteil, die hatten Nachteile. Diese Männer sagen einfach die Wahrheit, koste was es wolle. Wer in dieser Welt würde Nachteile, Folter leiden und sogar sterben für einen Mythos? Die Jünger nicht und ich würde auch nicht für einen Mythos sterben. Aber für einen, der Jeschua HaMashiach heißt, Jesus Christus der Herr, der auferstanden ist, für den lohnt sich zu sterben. Einer, der wahrhaftig aus den Toten auferstanden ist, der Gott in menschlicher Gestalt, für den lohnt sich zu sterben. Und für den mag ich auch meine Knie beugen in Anbetung, weil er der Herr ist. Der hat es bewiesen, der hat es gezeigt. Er sagt, Matthäus 6, 16, 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und er meint das ewige Leben. Es gibt noch eine ganze Menge internen Beweise und Indizien in der Bibel, dass die Auferstehung Tatsache ist. Aber wir haben keine Zeit und keinen Raum dafür. Wir haben diesen Alpha-Kurs, wir machen den Alpha-Kurs mit Peter. Der hat wunderschöne Listen mit außerbiblische Quellen und Historiker, die bezeugen, dass die Auferstehung Jesu und das, was die Jünger gemacht haben am Anfang der Geschichte der Kirche, wahr ist. Und die waren nicht unbedingt Christen. Die waren manchmal Historiker, die Römer waren und die Christen gehasst haben. Ein Historiker, der regt sich in einem Brief auf, dass ungefähr im Jahre 100 nach Christus, deren Tempel in Rom leer geblieben sind und dass viele Leute diesen Sekte der Christen folgen, statt dem Kaiser irgendwie Weihrauch zu bringen und so weiter. Es gibt eine Riesenliste, viele Beweise außerhalb der Bibel. Also wenn ihr Lust habt, joint us. Kommt mit uns zu diesem Bibelkurs, Step 1. Genau. Ich weiß aber für viele von euch, das ist ganz uninteressant, weil das Zeugnis des Heiligen Geistes in eurem Herzen bezeugt, dass Jesus auferstanden ist. Und sein Wirken in eurem Leben ist es für euch Beweis genug. Ihr braucht keine Listen, sondern da ist der Heilige Geist, der sagt, ist wahr. Und du weißt es und ich weiß es. Was ändert sich denn durch die Auferstehung Jesus? Einfach alles. Es heißt, dass die Bibel wahr ist und alles, was Gott über den Zustand, unseren menschlichen Zustand und was er uns über sichtbare und unsichtbare Welt offenbart, wahr ist. Himmel und Hölle. Der Tod und die Auferstehung Jesu ist wie ein Siegel über das Wort Gottes und es heißt authentisch. Hunderte von Prophetien Jesus bezüglich sind in Erfüllung gegangen. Allein an dem Tag der Kreuzigung sind 33 Prophetien Realität geworden. Ihr wisst ja, es steht in dem Psalm geschrieben, dass sein über sein Mantel verlost worden ist, dass sein kein einziger Knochen von ihm gebrochen wurde, dass er verraten worden ist. Psalmen, Propheten, alles zeigen auf Jesus. Und alle, also allein an dem Tag der Kreuzigung, 33 Prophetien in Erfüllung gegangen. Hey, wer organisiert diese Sachen? Wer organisiert sie? Gott allmächtig. Die passieren nicht einfach so. Es gibt einen Astrophysiker, der heißt Hugh Ross, der hat ein Buch geschrieben, Why the Universe is the Way It Is. Warum ist das Universum so, wie der ist? Und der ist zum Glauben gekommen durch die Wissenschaft. Und auf seiner Homepage steht Folgendes. 2500 Prophetien aus der Bibel sind in Erfüllung gegangen. Und er kommt dann mit seinem Wissen über das Universum und sagt, Leute, das ist nicht einfach so passiert. Es ist einer, der die Sachen so haargenau konstruiert hat. Das ist Gott. Und aus nichts ist das Universum entstanden. Er hat die Gewalt über Natur und Universum. Es heißt auch durch die Auferstehung, dass Jesus wirklich das ist, was er die ganze Zeit behauptet, dass es ist. Dass er Gott in menschlicher Gestalt ist. Der Schöpfer des Universums hat die Macht über Leben und Tod. Der hat Adam aus Lehm gemacht, das war kein Leben drin, er hat das Leben eingehaucht. Wisst ihr, wenn Gott in unsere Welt kommt, in menschlicher Gestalt, dann erwarten wir außergewöhnliche, einmalige Dinge passieren. Geboren durch eine Jungfrau, er macht die Blinden wieder sehend, Gelähmte gehen wieder, die Wassermoleküle, die werden wie Stein unter seinen Sandalen, als er über Wasser läuft. Die Wassermoleküle werden zum lieblichen Wein, wenn er es befiehlt. Wenn Gott in unsere Welt kommt, in menschliche Gestalt, dann erwarten wir, dass einmalige, außergewöhnliche Dinge passieren. Und das ist in Jesus passiert. Er ist wirklich das, was er behauptet, dass er ist. Er weckt Tote wieder auf. Er hat die Macht über, über Krankheit und Tod. Der Schöpfer ist da. Einer, der die Naturgesetze festlegt und abgestimmt hat. Feinabstimmung. Er steht über den Naturgesetzen. Kolosser 1,16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und durch ihn geschaffen. Und mit der Auferstehung, der hat das bewiesen. Der hat es bewiesen. Glaub mir, für den, der den Raum, Zeit und Materie erschaffen hat, ist kein Ding in einem geschlossenen Raum zu erscheinen oder in einem gebrochenen Herzen zu wohnen. Das ist Gott. Er kennt die Faser deines Körpers, alle. Für ihn ist kein Ding in deinem Herzen zu wohnen, wenn du dazu bereit bist. Die Tür des Herzens, die eine Klinke hat von innen und nur von innen geöffnet werden kann. dazu bist du zuständig. Und ich hoffe, dass ihr oder du oder den Schritt gemacht hast oder machen wirst. Jesus ist auferstanden. 1. Kolosser 15, 55. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er gibt uns den Sieg über all diese hässlichen, üblen Sachen, vor denen wir so viel Angst haben. Es heißt auch für uns, dass wir durch die Auferstehung Christi die Sünde und den Tod besiegt haben. So wie er stellvertretend für unsere Sünden stirbt, so wie er unseren Tod gestorben ist, diese endgültige Trennung von Gott, genauso hat er den Tod stellvertretend für uns besiegt. Als Christen, als Nachfolger, als die, die wir Jesus angenommen haben. Wir sterben nicht mehr. Wir haben nicht mehr diesen bitteren Geschmack des Todes und der Trennung von Gott, sondern wir ziehen einfach um. Wenn wir diesen Körper verlassen, gehen wir nicht in eine kalte, ewige Gottesferne, in die absolute Isolation von dem, was gut und schön ist, sondern wir dürfen umziehen in seine Gegenwart, um mit dem dreieinigen Gott die Ewigkeit zu verbringen. Und das ist Musik für unsere Ohren. Das ist das Schönste, was man hören kann. Das Grab ist keine Sackgasse mehr. Das Grab ist nicht das Ende. Johannes 11, 25. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich habe tausende Gründe, das zu glauben. Und ich habe auch dieses Zeugnis in meinem Herzen, dass es wahr ist, dass Jesus real ist, dass er uns begleitet, dass unsere Sünden vergeben werden und dass wir diese Trennung von Gott, diese absolute Trennung nicht erleben müssen, wenn wir Christus als Herr annehmen. Jesus' Sieg über Sünde und Tod ist zum unseren Sieg geworden. Der hat es stellvertretend für uns gemacht. Ich habe für sie gesiegt. Ihr dürft es genießen. Das hat Jesus getan. Wenn wir mit Sünden zu kämpfen haben, wir dürfen nicht vergessen, Jesus' Sieg ist unser Sieg. Die Ketten fallen im Namen Jesu. Die Ketten der Sünde fallen. Wir haben nicht mehr diesen Drang, üble Sachen zu tun, weil jetzt da der Herr Herr ist. Jesus ist der Herr. Wir verlassen diese Zelle. Wir können so frei wie Barabbas abhauen, weil Jesus in unsere Stelle der Zorn Gottes erlebt hat. Wir verlassen die Zelle, weil Jesus uns frei macht. Wir sündigen gelegentlich, aber wir haben nicht mehr diesen Drang. Wir sind nicht perfekt. Es dauert noch eine Weile, bis der Herr uns heimholt. Wenn wir Angst vor dem Tod haben und das Grab scheint das Ende zu sein, oder schlimmer, diese Sackgasse, Jesus hat den Tod besiegt. Es geht nach dem Tod weiter, und zwar in Gottes Gegenwart. Das einzige Bedingung, wir müssen am Kreuz gewesen sein. Paulus, der war so begeistert davon und er hat auch diese Erlebnisse mit Gott, wo er gesehen hat, die Herrlichkeit Gottes und das, was uns nach dem Tod erwartet, der war so begeistert davon, dass er durch Griechenland gezogen ist, natürlich erstmal Jerusalem, Griechenland, Kreta, all die Städte, hat sich mit Philosophen in Athen angelegt, hat über die Auferstehung aus den Toten gepredigt. Und mehrmals ist er gesteinigt worden, hat richtig Riesenbrocken am Schädel bekommen. Den haben sie aus der Stadt rausgezogen und die dachten, er sei tot. Der steht wieder auf. Ja? Also der war nicht tot, der steht auf. Der geht wieder in die Stadt und predigt das Gleiche. Er hat gehofft, dieses Mal, wenn ein größerer Stein mich trifft, vielleicht werde ich zum Herrn befördert. Er war so überzeugt und so begeistert von diesem Leben nach dem Leben, dass er gesagt hat, ich will so schnell wie möglich da. Aber der Herr hat gesagt, nein, du musst noch das Evangelium predigen, du musst vor dem Statthalter, du musst vor dem Kaiser sogar. Und der ist zu den ganzen Behörden dahin gegangen und hat gesagt, ich will von dem Kaiser gerichtet werden. Der wollte bis dahin gehen und hat vor diesen hohen Beamten und Kaiser, der hat das Auferstehung gepredigt, weil er wusste, ich kann es kaum erwarten. Er sagt in einem Brief, ich kann es kaum erwarten, diesen Zelt zu verlassen, den Körper zu verlassen, um beim Herrn zu sein. Aber ich weiß, der Herr will, dass ich hier noch einiges tue und es ist euch zunutze, dass wir da bleiben. So eine Überzeugung. Und dann spricht er von seinem Tod und ja, ich weiß, es ist nah und es wird kommen, aber ich weiß, was mich erwartet und ich weiß, an dem ich geglaubt habe. Könnte man sagen, ein Fanatiker. Aber wenn man so hautnah erlebt, wie der Himmel ist, wie der Paulus, ich glaube, das würde jeden von uns auch so gehen. Aber wir dürfen uns auf dem Wort Gottes und auf die ganzen Erlebnisse mit Gott verlassen. Und das wird auch für uns wahr sein. Jesus ist auferstanden. Das Leben ist keine Tragödie mehr. Und es ist wert, jede Sekunde zu leben, weil wir wissen, das Grab ist nicht das Ende. Es ist keine Sackgasse. Wir sind nicht in eine ausweglose Situation, sondern wir werden bei dem Herrn sein. Also ich möchte euch ermutigen, besonders in diesen Tagen über diese Sachen nachzudenken. Den Himmel, die Bibel ermahnt uns immer wieder, denkt an die Dinge von oben und nicht an die irdischen Dinge. Die Jünger, die waren so fixiert auf diese irdischen Dinge, dass die verpasst haben, dass er der leidende Messias ist, der sie aus der Sünde und Tod befreien wird und nicht von römischer Hand. Die Römer haben weiter regiert. Die haben sogar den Tempel kaputt gemacht. Ein Schock. Ein Schock. Gebäude werden brennen. Bei den Christen brennen ständig das Gebäude und die Kirchen in der islamischen Welt. Ständig. Aber Gott ist nicht an Symbole, an Gebäuden gebunden, sondern er ist interessiert an dich und an mich. Und er ist interessiert, dass wir seine Geschöpfe erlöst werden, diesen Weg mit Jesus gehen, Tod, Auferstehung und dann bereit sind für den Himmel. Und das wünsche ich mir für jeden von euch. Wenn ihr Jesus nicht kennt, es ist die höchste Zeit, ihn anzunehmen, über ihn zu informieren, nachzuforschen. Er ist die einzige Lösung für unser größten Problem. Sünde, Tod, ewige Trennung. Aber durch ihn, Gott sei Dank, der Herr ist auferstanden, wir haben Hoffnung und das Leben ist keine Tragödie mehr. So schwer es sein mag, das Leben, es ist keine Tragödie mehr. Das Grab ist nicht das Ende. Amen.